Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier bei euch zu sein. Ich bin Andreas aus der Freien Kirchengemeinde in Warndorf. Ich glaube, der Declan, der war letztens hier, ne? Der ist aus unserer Gemeinde. Und es ist schön, hier zu sein. In den Ferien hat man immer ein bisschen mehr Austausch, weil ja auch immer wieder die ganzen Prediger im Urlaub sind. Das ist ja auch schön. Im Frühling ging eine Nachricht durch die Welt, die hatte mal etwas nicht mit der speziellen Situation zu tun, in der wir uns seit längerem befinden, sondern seine königliche Hoheit Prinz Philipp, der Gemahl der Königin Elisabeth, war verstorben. Mit 99 Jahren, da denkt man, es ist auch okay, dann irgendwann zu gehen. Die gekrönten Häupter, die haben es in unserer Welt gar nicht mal so leicht. Sie haben eine schwere Repräsentationslast zu tragen. Und alle schauen, wie sie sind. Noch lange bevor es die Smartphones gab und Kameras, da waren schon alle Augen auf sie gerichtet. Und bei öffentlichen und bei nicht öffentlichen Anlässen, da standen sie schon immer unter ständiger Beobachtung. Und alle guckten, was hat er an, was hat sie an, wie bewegt er sich gerade, lacht er gerade zum unpassenden Moment oder ist er zum unpassenden Moment traurig. Das ist schon nicht ganz einfach. Beim Prinz Philipp, bei dem war das so, der fiel immer wieder mal aus seiner Rolle. Und das war gleichzeitig peinlich wie auch sympathisch zugleich. Einige seiner Sprüche sind legendär. Bei einem Empfang in Nigeria sagte er zu dem nigerianischen Präsidenten, der war in seinen traditionellen Gewändern gekleidet, da sagte er so: Sie sehen aus, als wären Sie fertig fürs Bett. Und bei den Schülerinnen von einer Schule, die hatten so rote Gewänder an, rote Uniformen, dann sagt er aus, wie sieht aus wie Draculas Töchter. Also wir mögen es ja, wenn hochgestellte Menschen so etwas aus der Rolle fallen, das macht sie aufgrund der Fehlbarkeit auch sympathisch. Und auch wenn bei dem Prinz Philipp einige Sprüche schon gewagt waren, wird man sagen am Ende seines Lebens, er hat der Krone nicht geschadet, sondern er hat ihr eher Sympathien eingebracht und die Würde nicht beschädigt. Wenn Menschen Kinder Gottes werden, dann werden sie Kinder Gottes, des Allmächtigen. Die sichtbare und unsichtbare Welt richtet nun die Aufmerksamkeit auf diese Menschen. Sie repräsentieren den König der Könige, den Schöpfer der Welt. Und wenn du gläubig bist, dann bist auch du im Fokus dieser Aufmerksamkeit. Menschen, die in eine sündige Welt hineingeboren sind, sündig geprägt sind, sind auf einmal Botschafter des unendlich heiligen Gottes. Und da merkt man, dass das Kind Gottes sein auch eine Bürde sein kann. Im Epheserbrief schreibt Paulus uns in den ersten drei Kapiteln vom großartigen Beginn der Zeit bis zur Geburt der Gemeinde und bietet uns ein universales Panorama der Weltgeschichte, in dessen Zentrum Gott steht mit seinem Handeln. Und wozu macht er das? Er macht das, damit wir verstehen, welche Rolle wir in dieser Welt spielen. Und nun kommt der Text, um den es in der Predigt geht, Epheser 4, von 1 bis 6, und den möchte ich hier einmal vorlesen. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, das finde ich immer super, da kann man mitverfolgen und mitprüfen, mitdenken, dann schlagt es mit auf, Epheser 4, ab Vers 1, und ich lese aus der Schlachterübersetzung. So ermahne ich nun euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Wie gesagt, in den ersten drei Kapiteln lesen wir, wie Gott vor allem Beginn der Zeit, wie er uns erwählt hat. Wir sehen, wie Gott die Erlösung vorbereitet, wie er sie bewirkt und wie er uns letztendlich rettet, ganz konkret. Und nun wendet sich die Sprache vom Sehen und Verstehen hin zum Tun. Wie sollen etwas, was wir verinnerlicht haben, nun umsetzen in unserem Leben? Und dieser Vers ist sozusagen, der erste Vers ist eine Überschrift über die restlichen drei Kapitel. Und die Überschrift lautet: Wandelt würdig der Berufung. Das könnte man zu jedem Vers schreiben, der ab jetzt kommt. Das ist das, was er sagen möchte. Wandelt würdig der Berufung. Und ich möchte zunächst einmal darüber sprechen, was es denn heißt, berufen zu sein. Was ist eine Berufung? Bei den jungen Menschen ist es ja so, dass man sich irgendwann, wenn die Schule vorbei ist, die Frage stellt, was mache ich jetzt? Also hoffentlich stellt man sich die Frage schon, während die Schule läuft und nicht erst, wenn sie vorbei ist. Aber die Fragen, die dann kommen, sind, was ist meine Berufung? Ja, das kommt von Gott ruft mich zu etwas. Früher war Berufung ein Stand, der nur den Geistlichen vorbehalten war. Die Geistlichen waren berufen, der Rest machte niedere Arbeit. Und erst seit Luther ist es so, dass man sagen kann, jede Tätigkeit kann eine Berufung Gottes sein. Deswegen sprechen wir jetzt auch vom Beruf, den man ergreift. Beruf ist erst seit Luther etwas Allerweltliches. Ja? Seit vorher war das etwas nur Geistliches. Gott beruft uns aber nicht nur zu einer Arbeit, sondern zu einem Sein, in dem wir stehen. Und das Interessante dabei ist, wenn Gott uns beruft, dann ist es keine Bewerbung, die wir vorher geschrieben haben und dann antwortet Gott darauf, sondern bevor wir uns bei Gott bewerben, ruft er uns schon. Gott ruft uns. Gott ruft uns. Und wenn du gläubig bist, ich bin gläubig, wenn wir gläubig sind, dann deswegen, weil Gott uns berufen hat. Er hat uns zu sich gezogen, zu sich berufen. Mit einer ganz konkreten Absicht. Der Schöpfer des Universums hat uns nicht einfach nur berufen, damit wir nun existieren, sondern dass wir auf eine bestimmte Art leben und, wie wir es schon gehört haben, ihn repräsentieren. Das ist unsere Berufung. Wir lesen in der Bibel von einer passiven Berufung, von einer aktiven Berufung. Das möchte ich einmal kurz erklären. Die passive Berufung liegt darin, dass wir zur Rettung berufen sind. Das ist etwas, wozu wir nichts beitragen können. Jesus rettet uns, indem er für unsere Schuld gestorben ist. Und durch den Glauben sind wir gerettet. Das ist etwas Passives. Gott ruft uns zur Rettung. Aber wir sind auch berufen zur Heiligung. Und das ist etwas Aktives. Etwas, was wir tun. Etwas, was wir umsetzen in unserem Leben. Und es gibt eine Hoffnung der Berufung. Das lesen wir im Epheser in den ersten Kapitel, besonders 1, Vers 18 und so weiter. Da kann man das sehr schön lesen, dass die Hoffnung, dass die Berufung eine Hoffnung hat, in der wir leben. Und das ist auch so, dass am Ende unseres Lebens nicht das Leid steht, sondern die Herrlichkeit, bei Gott zu sein für alle Zeit. Aber wie ich schon vorher sagte, es gibt auch eine Last der Berufung. Es gibt auch eine Last der Berufung. Und wenn wir ehrlich sind und nicht einfach nur, ich sage jetzt mal so, fromm antworten, dann spüren wir sie auch immer wieder. Menschen, denen es sehr wichtig war, wie sie ankommen bei anderen, was sie von den anderen haben, wie sie das Maximum für ihr Leben rausholen können. Menschen, die nach eigenen Regeln und nach eigenen Geboten gelebt haben, als gäbe es keinen Schöpfer. Diese Menschen sollen nun den heiligen, ewigen Gott repräsentieren. Größer könnte die Kluft gar nicht sein. Das ist die Last der Berufung. Wie soll das bitte gehen? Und deswegen fängt dieser Text auch mit einem So an. So ermahne ich euch nun. Und dieses So stützt sich auf die kompletten drei Kapitel, die wir vorher lesen. Nämlich, dass Gott uns auserwählt hat vor Anbeginn der Welt, dass wir heilig sind, zu seiner Herrlichkeit auserkoren, zu seiner Ehre leben. Er wusste von unserer Schuld, er wusste von unserer Fehlbarkeit, aber er wollte uns, dass wir seine Kinder würden. Vergebung der Sünden, frei von Schuld, das ist eine wunderbare Zukunft. Und dieser Abschnitt, den wir lesen, am Anfang des Epheserbriefs, der endet mit einem Gebet und Paulus betet: Gott, lass sie das doch sehen, wie groß die Kraft ist, die du deinen Kindern geschenkt hast, in dieser Welt zu leben. Und dann zeigt uns der Rest des ersten Abschnitts, also Kapitel 2, Kapitel 3, dass Gott aus unfähigen, egoistischen und rassistischen Menschen eine Einheit schafft, wie es sie vorher nicht gab und auch nicht geben wird. Eine Gemeinde, zusammengestellt aus allen Nationen, Juden wie Heiden damals, und wir können uns da auch alle anderen Unterschiede mit reindenken, die uns einfallen, was Menschen überhaupt trennen könnte. Und diese Unterschiede sind alle zusammengefasst in einer Gemeinde, weil sie Jesus eint. Und auch dieser Abschnitt endet mit einem Gebet in Kapitel 3. Gott, lass sie doch diese unglaubliche Liebe sehen, die da ist. Das ist ein großer Unterschied. Wenn jemand eine königliche Familie einheiratet, bekommt er zwar extra Schulungen, und zwar wie das Besteck zu benutzen ist, das so in Reihen vor einem liegt, wann man wo einen Knicks zu machen hat und wo nicht und so weiter. Diese ganzen Schulungen, das bekommt man schon. Aber man muss ganz alleine damit fertig werden. Und mittlerweile kennen wir auch genug Geschichten, wo königliche eingeheiratete Menschen dann sagen, nee, ich will das lieber doch nicht. So als junger Mensch denkt man vielleicht, oh, einen Prinzen zu heiraten oder eine Prinzessin, das wäre mal was. Ja, man fährt in Urlaub, lernt jemanden kennen, hoppla, es war ein Prinz und auf einmal bin ich irgendwie in Monaco eingeheiratet oder so. Das wäre, so im Märchen ist das schön, in der Wirklichkeit ist das unfassbar hart. Ein Leben, das oft in Einsamkeit endet, in Einsamkeit mit sich selbst. Aber hier ist es so, dass Gott uns mit unserer Berufung nicht alleine lässt, sondern dass er uns ausstattet mit dem, was wir brauchen, um diese Berufung auch zu leben. Gott hat alles hergerichtet, damit du und ich in dieser Welt, wie er sie gewollt hat, ein Ebenbild, sein Ebenbild widerspiegeln und leben. Und dass wir jetzt in dieser Zeit leben, im Juli 2021, ist nicht einfach nur so, sondern Gott hat diese Umstände, wie sie jetzt sind, so hergerichtet, damit du und ich diese Würde und dieses Ebenbild heute widerspiegeln können. Dass wir heute unser Christsein leben können. Dazu sind wir berufen worden. Das ist unsere Berufung. Und sie mag hart sein, aber sie ist lebbar. Als vor 30 Jahren die Mauer gefallen ist, dann gab es ein Riesenproblem im Osten unseres Landes, nämlich die runtergewirtschafteten Betriebe irgendwie entweder abzuwickeln oder zu sanieren. Und Millionen Menschen müssten sich komplett umstellen. Das war eine unfassbar große Aufgabe. Es würde viele Arbeitslose und viel Stress verursachen. Und da wurde ein erfolgreicher Manager gefragt, der Detlef Rohweder, ob er diese Aufgabe denn nicht übernehmen wollen würde. Und er hat dazu Ja gesagt. Er sagte das damals so: Ich kann mich dieser Aufgabe nicht entziehen. Es gibt viel Probleme, viel Leid. Aber er meinte, dass er sich in die Pflicht nehmen lassen muss. Er kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen. Einige Monate später wurde er erschossen aufgrund seiner Tätigkeit in Verbindung mit seiner Arbeit. Für ihn war das so, er musste sich in die Pflicht nehmen lassen, koste es, was es wolle. Er ließ sich berufen für sein Land, für die Herausforderung, die es zu stemmen galt. Du und ich, wir sind berufen, ein Leben zu führen vor Gott in einer Welt, die Gott ablehnt. In einer Welt, in der es viel Stress gibt mit unserer Berufung, in der wir unter Druck geraten, garantiert, das ist gar keine Frage. Aber Gott ruft uns, sein Ebenbild wieder zu spiegeln in dieser Welt. Diese Berufung kannst du nun auf zwei verschiedenen Arten leben, und zwar würdig oder unwürdig. Jeder Christ lebt als Christ, kann nicht anders. Aber es gibt ein würdiges und ein unwürdiges Leben als Christ. Was ist denn nun würdig für einen Christen zu leben? Und bevor Paulus nun in vielen Dingen praktisch wird, wie wir auch zum Beispiel in der Textlesung vorhin gehört haben, die Dinge, die Gott den Menschen sagt, wie sie leben sollen, wenn sie ihm gehorchen, gibt es zwei Dinge, von denen der Herr spricht, was es bedeutet, würdig zu leben. Und das sind zwei Dinge, um die es hier auch in der Predigt hauptsächlich gehen soll. Das erste ist mit dem Wort ertragen verbunden und das zweite ist mit dem Wort sich eifrig zu bemühen verbunden. Zunächst einmal das Ertrag. Hier haben wir eine passive Art unserer Berufung. Wenn jemand etwas erträgt, dann ist es oft extrem schwer, aber es ist kein aktives Handeln, sondern es ist ein Aushalten. Es ist tatsächlich die Bedeutung, die hier so steht. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr benutzt, ob das da auch so heißt. Auch die Schlachter ertragen. Also es ist tatsächlich ein Ertragen, nicht nur tragen, ein Ertragen, aushalten. So ist aufgefallen, er sagt nicht als erstes, dass wir würdig leben sollen, indem wir einander lieben. Das sagt er nicht. Liebe kommt hier vor. Ertragen ist der Punkt. Und zwar in Liebe. Aber ertragen, das ist der Punkt. Es gibt ein romantisches Denken über die Gemeinde und das sieht ungefähr so aus, dass wenn man gläubig wird und in die Gemeinde kommt, dann sind alle aufgeschlossen. Alle sind froh, den anderen zu sehen. Man wird immer herzlich in den Arm genommen und egal was kommt, du bist immer willkommen. Man fühlt sich auch immer angenommen in der Gemeinde. Es ist immer schön, unter Christen zu sein. Und all das ist schön, wenn es das gibt, aber es ist nicht die Realität der Gemeinde. Nicht unserer Gemeinde. Das mag bei euch anders sein. Ich kenne euch ja nicht so gut. Bei unserer nicht. Und die Gemeinde, die ich kennengelernt habe, ist es auch nicht so. Und das, was uns oft bleibt in der Gemeinde, ist nicht einander zu lieben, sondern zu ertragen. Und einander zu ertragen, weil wir uns lieben. Das ist manchmal der einzige Ausdruck der Liebe, die uns noch übrig bleibt. Das ist nicht romantisch, sondern realistisch und trotzdem richtig. Menschen ziehen sich aus Gemeinden zurück oder werden gar nicht erst Mitglied einer Gemeinde, weil sie nicht bereit sind, einander zu ertragen. Das ist auch ein Fakt. Wenn man uns als Gemeinden beobachtet, dann beobachtet man vor allen Dingen, wie wir mit Konflikten umgehen und wie wir im Umgang miteinander sind. Und niemand in der Welt, so würde ich das mal behaupten, erwartet ernsthaft, dass es in einer Gemeinde keine Konflikte gibt. Sondern die Welt will sehen, ob es einen Unterschied ausmacht, wie wir diese Konflikte leben. Natürlich gibt es auch Gemeinden und geistliche Beziehungen, die sehr toxisch sind und mit einem geistlichen Missbrauch verbunden sind. Ich denke jetzt gerade noch an eine Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe, in einer Gemeinschaft, die weit weg ist von hier, in der die Gläubigen, die sich dazugezählt haben, auf eine sehr, sehr einnehmende Art und Weise festgehalten worden sind. Und das ist, ich würde sagen, das ist ganz klarer geistlicher Missbrauch, was dort passiert, dass man eine Autorität vortäuscht, eine geistliche, um Menschen zu steuern. Das ist hiermit nicht gemeint. Aber es geht darum, dass dort, wo wir das ganz, im ganz normalen Miteinander zusammenstehen, einander ertragen. Ich bin überzeugt, dass die Pandemie, die momentan sehr locker ist, ja, wir haben heute einen Sonntag, hier sieht es aus wie normal bei uns auch, aber nicht mehr lange, fürchte ich, dass die Pandemie auch dazu da ist, um zu zeigen, wie wir als Christen damit umgehen. Unsere Welt ist gespalten, das ist ganz, ganz klar. Es gibt die einen und die anderen und ganz ehrlich sind wir in der Gemeinde es auch. Es gibt die einen und die anderen. Und es ist schon für mich bedenklich, wenn wir uns in gesundheitlichen Fragen oder politischen Fragen mit denen vereinigen, die nichts mit Jesus zu tun haben und die, mit denen wir eigentlich im Glauben zusammenstehen, auf einmal uns fremd geworden sind, weil sie medizinisch anders denken oder politisch. Und da hört das Ertragen auf. Ich habe gemerkt, wie bei uns auch in unserer Gemeinde die Nerven irgendwann blank lagen, weil wir irgendwie zurechtkommen mussten mit den Fragen, die ihr auch hattet, so in den letzten Monaten. Und mir ist klar, jedes Mal aufs Neue, dass uns als Gemeinde manchmal nichts anderes verbindet als Jesus, dass wir zu Jesus gehören, dass er uns gerettet hat. Mehr nicht. Und das ist so schön wie auch hart. Ja, man hat weder gemeinsame Hobbys, noch die gemeinsamen Politiker, die man gut findet, die Musik, die man gemeinsam toll findet. Man fährt auch nicht gemeinsam in Urlaub, schon gar nicht. Es ist nur Jesus. Aber die Frage ist, reicht es nicht? Und ich glaube, dass wir hier verstehen müssen, dass wir einander, wenn wir einander in Sanftmut und Langmut, in Liebe ertragen, dass die andere Art ist, mit Unterschieden und Konflikten zurechtzukommen, als die Welt es machen würde. In den letzten Monaten sind Familien auseinandergerissen worden, Menschen, die nicht mehr miteinander reden, alte Freundschaften sind vorbei und aus. Und ich würde sagen, dass es zu erwarten ist, dass die Gemeinden es nicht sind. Dass sie gemeinsam stehen bleiben und dass sie einander ertragen und damit bezeugen, dass es eine Einheit gibt, die über diese emotionalen Schwierigkeiten hinaus besteht. Und wenn wir nicht bereit sind, den anderen zu ertragen, der nicht hinzugefügt worden, also der andere ist hier nicht in der Gemeinde, weil du ihn ausgesucht hast. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Ich habe einen Bruder, den habe ich mir nicht ausgesucht. Der ist einfach auf die Welt gekommen. Der hat niemand gefragt. Zack, war er in der Familie und ich musste ihn lieben. Also bei meinem Bruder fällt es mir auch gar nicht so schwer, aber ihr habt vielleicht auch andere Geschwister, das ist schon anders. Das ist in der geistlichen Gemeinde nicht anders. Wir werden in die Gemeinde geistlich hineingeboren und wir suchen uns einander nicht aus. Sondern Gott stellt uns zusammen, so wie er das für richtig hält. Und wenn wir nicht bereit sind, die Menschen zu ertragen, die Gott, wo Gott uns zusammengestellt hat, dann leben wir ein unwürdiges Christsein. Würdig zu leben bedeutet, einander zu ertragen. Und das Unwürdige ist es, sich der Gemeinschaft zu entziehen, Abstand zu nehmen, wegzugehen, nicht den anderen zu konfrontieren. Ich glaube, es war schön zu sehen oder es war schön, manchmal in den Gottesdienst zu kommen und sich zu freuen, dass der eine oder andere nicht da ist. Ja. So, die Pandemie hatte so die guten Dinge, jeder konnte in seiner Ecke sitzen vielleicht. Das mag bei euch anders gewesen sein, aber ich kann eure Gemeinde nicht so gut, deswegen kann ich so offen reden, hoffe ich. Niemand muss meinen, dass ich ihn persönlich meine. Aber ich meine, dass sich viele gefreut haben, oder einige zumindest, dass die einen oder anderen wegblieben und die musste man nicht mehr ertragen. Das ist der Punkt. Gott möchte, dass wir sehen, was wir in Christus haben, ineinander haben. Das ist mehr als das, was uns trennt. In jeder Hinsicht. Das ist das eine. Einander ertragen, das gehört zum würdigen Christsein. Das zweite, was wir hier haben, ist, dass wir eifrig bemüht sein sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das Ertragen ist etwas Passives, das nicht bedeutet, dass es keine Kraft kostet. Das kostet unglaublich viel Kraft, aber das ist etwas Passives. Aber nun haben wir eine Aufforderung zu einem aktiven Handeln, zu einem aktiven Handeln. Ganz klar die Einheit zu bewahren, zu suchen. Es ist nicht schwer zu verstehen, was hier gemeint ist. Ja, hier muss man kein Griechisch können oder so, um das irgendwie zu verstehen. Es geht nicht darum, dass man sagt, ach, es wäre doch schön, wenn wir zusammenbleiben würden und wenn du es nicht hinbekommst, reiß dich einfach ein bisschen mehr zusammen. Ja? Wenn wir ein Problem haben, schau doch mal, ob du nicht irgendwann Zeit hast, das zu klären und wenn es dir keine Umstände macht, dann melde dich doch mal und so weiter. Ne? Darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, sich eifrig zu bemühen. Und das ist eine anstrengende, mühevolle und kraftzehrende und nervzehrende, frustrierende Fürsorge für unseren Nächsten, Glaubensbruder und Glaubensschwester. Ihr versteht, was ich meine, ja? Es ist anstrengend, sich eifrig um etwas zu bemühen. Am Mittwoch war ich mit einem Trupp aus unserer Gemeinde in dem Überflutungsgebiet und wir haben mitgeholfen, da beim Aufräumarbeiten. Ich bin sehr froh und dankbar, dass es viele Christen gibt, die dort hingefahren sind und die dort mit anpacken, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und einfach nur da im Schlamm zu stehen und diese Eimer weiterzureichen, das war einfach kraftvoll. Das hat gezerrt an den Kräften. Und gerade wenn so ein Mensch wie ich, der immer so im Büro sitzt, ne, und das sind so die Bewegungen, die man so macht, so an der Maus, dann auf einmal die ganzen Eimer, das merkst du am Abend schon, dass du was gemacht hast. Aber wir sind nach Hause gefahren und nach den Gesprächen mit den Leuten, das, was wir gesehen haben, haben wir festgestellt, es hat sich gelohnt, dahin zu fahren. Es hat sich gelohnt, sich anzustrengen. Es hat sich gelohnt, diesen Tag zu nehmen und das zu machen. Es hat sich gelohnt. Und ich bin überzeugt, das will uns die Heilige Schrift auch sagen, es lohnt sich, für die Einheit zu kämpfen. Es lohnt sich, für die Einheit einzustehen. Gott hat durch den Tod seines Sohnes und durch die Auferstehung, durch die Ausgießung seines Geistes eine Gemeinschaft geschaffen, die wir auch gerade bekannt haben in unserem Bekenntnis, eine gemeinsame Gemeinschaft geschaffen, eine Einheit, wie es sie in der Geschichte der Welt nicht gab und nicht geben wird. Und niemand von uns hat sie geschaffen, sondern sie ist uns gegeben worden. Das sind nicht die Kirchenverbände und Strukturen, die es gibt, sondern es ist die Einheit der Familie Gottes, die sich in den Millionen Gemeinden vor Ort widerspiegelt. Und so sind auch wir zu dieser Einheit hinzugetan worden und haben sie nicht geschaffen, sondern wir finden sie vor. Und diese Einheit können wir nun bewahren oder sie zerstören. Ja, wir werden hier nicht dazu aufgefordert, die Einheit herzustellen. Hier wird nicht gesagt, wir sollen sie irgendwie bewirken, diese Einheit, sondern wir sollen sie bewahren, weil bewirkt wurde sie durch Gott. Sophia, meine Frau, die mag Lampen. Ich hätte jetzt auch beinahe eine mitgebracht, so Schirmlampen. Und das ist immer so, die heißen auch Schirmlampen. Nein, die heißen, wie heißt? Petrollampen. Petrollampen, das sind so mit diesen Glasschirmen. So, jetzt haben wir es. Ich bin froh, dass Sophia dabei ist. Sie korrigiert mich dann auch. Also es sind Petrollampen mit so Glasschirmen drauf. Und wir haben, glaube ich, so 15 Stück bei uns zu Hause. Immer wenn irgendwo Trödelmarkt ist, dann muss die Firma stehen bleiben. Und die haben wir noch nicht. Also es gibt so im Keller welche, die finden einfach keinen Platz mehr im Haus. Aber die sehen wirklich schön aus. Und es gibt eine Lampe, die ist besonders schön. Und die ist richtig gut. Das Problem ist bei diesen alten Lampen, man findet diesen Schirm nicht. Wenn der kaputt ist, ist er kaputt. Und ich muss sagen, ich schaue mir dann mal diese Lampe an, ja, und denke, die ist wirklich schön. Die ist wirklich schön. Aber wenn sie kaputt ist, dann kann man sie nicht mehr ersetzen. Wir hatten sie mal verwendet beim Adventscafé, also eine der Lampen beim Adventscafé, das wir veranstaltet hatten in der Gemeinde. Und dann ist jemand dagegen gestoßen, umgefallen, zack, kaputt. Der materielle Schaden ist nicht so schlimm. Ja? Aber der emotionale Schaden ist groß. Man kann diese Lampe, die ist einfach kaputt. Man kann sie nur noch wegschmeißen. Man kann nichts mehr nachbestellen. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild für die Gemeinde. Sie ist schön und zerbrechlich zugleich. Sie ist schön und zerbrechlich zugleich. Und das, was wir vorfinden hier, wo Gott uns zusammengestellt hat, das ist schön und zerbrechlich. Wir können uns daran erfreuen und es bewundern und es behalten und es umsorgen. Oder wir können wie ein Elefant im berühmten Porzellanladen das Ding einfach kurz und klein hauen. Jesus betete darum, dass, so sagt er, ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Welchen Beitrag können wir leisten als Gemeinden, als kleine Gemeinden in einer Welt, die riesig ist, voller Menschen, die nicht glauben. Das ist der Beitrag, den wir leisten, indem wir bezeugen, dass wir eins sind. Klar geht es nicht darum, den anderen um jeden Preis zu lieben, sozusagen nach dem Motto, alles zu tun, oder andersrum gesagt, alles zu tun, um des lieben Friedens willen. Darum geht es hier nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Konflikte auch konkret angeht. Wir müssen darüber reden, wenn uns etwas nicht passt. Nicht einfach nur aussitzen. Das gehört zum eifrig Bemühen dazu. Ich hatte erst vor kurzem mitbekommen, wie zwei Leiter von zwei Organisationen sich nach einer langen und bitteren Auseinandersetzung versöhnt haben, das öffentlich gemacht haben. Dass sie ihre Streitigkeiten beigelegt haben. Denn diese Streitigkeiten haben wirklich nicht zur Einheit beigetragen, sie waren schädlich. Jeder hatte auf seine Art recht und trotzdem war das Gesamtergebnis traurig. Es war für mich sehr ermutigend, das zu lesen, dass es geht. Wie sieht Anstrengung für dich persönlich aus, für euch? Wie gesagt, ich kenne euch ja nicht so persönlich und auch die Gemeinde nicht so. Ich glaube, dass es aber auch nicht notwendig ist, weil wir wissen, dass es in allen Gemeinden Konflikte gibt. Also es gibt keine Gemeinde, wo es keine gibt. Es gibt keine Gemeinde, wo es nicht Menschen gibt, wo man den anderen auch mal gerne weg hätte. Wie sieht das konkret aus? Ich glaube, das hat etwas mit sehr praktischen Dingen zu tun. Und wir sehen, dass Würde, ein würdiges Leben als Christ, nicht darin besteht, dass man passend gekleidet ist. Ich bin jetzt hier mit Sakko und Krawatte und so, ne? Aber das macht meine Würde nicht aus. Die Art der Musik, die wir hören, die Wohnungseinrichtung, die kulturellen Fragen, die medizinischen, politischen, das macht die Würdigkeit nicht aus. Sondern diese Dinge, ob wir einander ertragend uns eifrig darum bemühen, die Einheit zu bewahren, das macht Würde in erster Linie aus. Und dann alles andere. Deswegen steht das hier so im Epheserbrief. Hier steht nicht zuerst, wie die Männer mit den Frauen umgehen sollen. Hier steht nicht zuerst, wie die Kinder mit den Eltern und die Eltern mit den Kindern umgehen sollen. Hier steht nicht, wie Arme und Reiche miteinander umgehen sollen. Das ist alles richtig und wichtig. Aber zuallererst steht hier, dass wir einander ertragend um die Einheit ringen sollen. Und wenn das nicht passiert, ist der Rest auch nicht im Sinne der Würdigkeit. Was hilft es mir, mit Krawatte und Sakko durch die Stadt zu stolzieren und mit euch fein zu sein? Inwiefern spielt das die Würdigkeit Gottes wider? Gar nicht. Das ist das, was wir als allererstes brauchen. Vor Gott, dass wir einander ertragen in Liebe und um die Einheit ringen, was immer das kosten mag, für uns persönlich als Opfer. Damit will ich auch beenden. Ihr habt sicher gemerkt, dass es hier, dass ich nur drei Verse bisher besprochen habe, aber die letzten drei Verse sind eigentlich ein Bekenntnis, in dem es nur ein Stichwort gibt, nämlich eins. Ein Leib, denn Jesus hat nicht viele, sondern nur einen Körper und somit auch nur eine eigentliche Gemeinde. Ein Geist, niemand darf den Heiligen Geist für sich vereinnahmen, sondern er ist da in allen Christen. Eine Hoffnung, es gibt keinen getrennten Himmel. Wir werden nicht im Himmel sein mit Menschen, die in der BEG waren und in der Freien Kirchengemeinde und die anderen sind sonst wie wo, sondern es wird ein Himmel sein, wo alle Christen, die gerettet sind, zusammenkommen werden. Ein Herr, es gibt nicht mehrere Christus, sondern nur einen. Und es gibt nur einen Glauben und zwar nur einen Weg, wie man zu Gott gelangt, durch Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Mehr gibt es nicht. Es gibt nur eine Taufe. Das bedeutet, es gibt nur einen Weg, mit Gott versöhnt zu werden, durch Buße und durch Glauben und sonst nichts. Ein Gott, nicht mehrere. Und dieser Gott steht über allem, ist und wirkt durch alle und ist in allen. Diese Einheit gilt es für uns zu repräsentieren, weil das zu der Ebenbildlichkeit Gottes gehört. Wir sind dazu berufen, in dieser Berufung würdig zu wandeln. Wir haben die Möglichkeit, das auf eine unwürdige Art zu machen oder auf eine würdige Art. Wir wollen nicht nur einen schönen Umgang miteinander haben, sondern wir reizen unsere Beziehungen aus, soweit es geht, und lassen einander stehen, wo es nur geht. Und ertragen uns dort, wo wir merken, dass wir nicht eins werden. Und das Zweite ist, wir behandeln unsere Gemeinschaft wie ein rohes Ei. Wir gehen, soweit Gott uns nur die Kraft gibt, und zahlen einen hohen Preis, um dieses zerbrechliche und schöne Gut der Einheit zu erhalten. Das ist würdiges Christsein. Amen.